Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen und auch von mir frohe Weihnachten. Der erste Weihnachtstag ist ja in vielen Familien der gemütlichste Tag des Jahres. Der Geschenkestress ist vorbei, die Gans ist verspeist, das Wichtigste hat man sich erzählt. Und viele sitzen dann heute Abend wieder vor dem Fernseher. Und da kommt nun heute etwas melancholische Abschiedsstimmung auf. Denn heute im Ersten läuft nach 20 Jahren die allerletzte Folge der beliebten Krimiserie von Donna Leon aus Venedig. Und diesen Abschied versüßen wir uns jetzt, indem wir einen Schauspieler einladen, der von Anfang an dabei war, Raffi, der smarte Sohn von Kommissario Brunetti. Im echten Leben heißt er Patrick Dienwing. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen und frohe Weihnachten allerseits.
Mit 16 haben Sie diese Rolle schon gespielt, jetzt sind Sie also 36. Und wie alt ist der Raffi eigentlich heute?
Also der ist natürlich ewig jung geblieben. Man weiß nicht genau, wie alt er ist. Also wir haben ihn so inszeniert, dass er eigentlich immer so eigentlich kann man es nicht genau sagen, Anfang 20. Also in den letzten Folgen studiert er ja auch und erzählt über seine Prüfungen. Und ja, vielleicht kann man schon ein bisschen was spoilern. Er geht jetzt ja zum Studium ins Ausland.
Also Anfang, Mitte 20. Ja. Sie würden auch noch als Mitte 20 durchgehen, oder? Wie machen Sie das? Glück gehabt.
Alter, vielen Dank. Ja, das liegt natürlich zum einen am Kostüm. Also mir wird dann ein schöner Pulli angezogen. Und ich wurde in den letzten Folgen auch rasiert und meine Brille war nicht zu sehen. Das haben wir jetzt geändert in den neuen Folgen. Das wird man ja heute Abend auch sehen. So dass man vielleicht das Alter mir nicht mehr ganz so abnimmt. Man wird sehen. Ansonsten gab es mal so lustige Szenen, dass ich in meinem damaligen Kinderzimmer, auch da war ich auch schon Anfang 30, da wurde ein Plastikdinosaurier hindekoriert. Und dann bin ich zum Regisseur gegangen und habe gesagt, naja, das ist ja vielleicht ein bisschen zu jung. Und dann ist er da hingegangen, hat den einfach vom Tisch gehauen und gesagt, stimmt, der kommt weg und wir können anfangen zu drehen.
Also das ist unser Weihnachtsgeschenk an Sie. Wir zeigen Ihnen heute Patrick Diemling von Seiten, die Sie mit Sicherheit nicht kennen. Denn der ist sehr vielseitig. Er ist mehr als ein Schauspieler. Er arbeitet auch als Coach und Therapeut. Er ist promovierter Religionswissenschaftler. Das heißt, wir können mit ihm auch über Weihnachten reden. Ich bin gespannt auf Patrick Diemling.
HR1, genau meins.
Stille Wasser, so heißt der neue Fall von Kommissario Brunetti in Venedig. Zum 26. Mal und eben leider auch zum letzten Mal heute im ersten. Brunettis Sohn Raffi spielt mit dem Gedanken, in den USA zu studieren, aber er macht sich Sorgen um den Gesundheitszustand seines Vaters. Gespielt von Patrick Diemling. Worum geht's dann genau in Stille Wasser? Was passiert alles?
Ja, der Brunetti muss sich erstmal ausruhen. Er hat einen Schwächeanfall in der Questura und ist quasi ein bisschen im Urlaub, kann man sagen, um sich zu erholen. Er ist krankgeschrieben und während seiner Krankheit oder während seines Krankgeschriebenseins kriegt er mit, dass ein Mensch, mit dem er da sich anfänglich befreundet, dass der tot im Wasser aufgefunden wird. Ein Bienenzüchter. Mehr will ich jetzt vielleicht gar nicht verraten. Also es geht um Umweltskandale und auch um die Gesundheit von Brunetti.
Und dann beginnen die Ermittlungen, wie man es kennt aus dieser Reihe. Sie sind ja mit und in dieser Serie groß geworden. Für Sie geht ja jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende, oder?
Der ging immer ein bisschen zu Ende nach jeden Dreharbeiten. Wir wussten ja nie genau, ob wir weiterdrehen würden. Wir haben uns immer auch verabschiedet, wenn es wieder nach Hause ging. Und dann waren wir immer freudig überrascht, wenn es hieß, da, die Dreharbeiten nächstes Jahr würden wieder beginnen. Wir haben das meistens im Winter erfahren und haben uns dann auch gefreut. Aber es stimmt natürlich, 20 Jahre Brunetti gehen jetzt zu Ende für uns. Das ist schon auch eine Zäsur, ja.
Kam beim Dreh jetzt schon so ein bisschen Wehmut auf oder wussten Sie es noch gar nicht?
Wir haben es Gott sei Dank nicht gewusst. Also ich glaube, ich hätte schon auch eine Träne verdrückt, wenn wir gewusst hätten, die letzte Klappe ist gefallen. Für immer, das wäre dann schon sehr dramatisch gewesen.
In den ersten Folgen spielt Joachim Krohl den Kommissario Brunetti, später dann Uwe Kokisch. Das heißt, Sie haben schon als Jugendlicher mit ganz großen, schwergewichtigen deutschen Schauspielern gearbeitet. Sind Sie nicht vor Ehrfurcht erstarrt?
Total. Also ich kann mich noch genau an meinen allerersten Drehtag erinnern, 1999. Ich bin am Abend zuvor vom Flughafen abgeholt worden in der Nacht. Das Wassertaxi ist übers Wasser geglitten, es war spiegelglatt, also keine einzige Welle hat sich bewegt. Das sah so ein bisschen aus wie in der Augsburger Puppenkiste. Total traumhaft schön, diese wunderbare, unfassbare Stadt, die hat mich natürlich unglaublich überwältigt damals als Jugendlicher, der noch keine Ahnung hatte, wie das da sein würde. Und am nächsten Morgen bin ich dann zum Set gekommen und wir haben oben auf der Dachterrasse gedreht. Übrigens, die man nicht mieten kann, weil ich immer wieder gefragt werde.
Das wollte ich fragen, da möchte ich auch mehr gerne Spaghetti essen.
Ja, man kann es ja googeln, wo die Dachterrasse ist, aber die kann man leider nicht mieten. Jedenfalls bin ich da oben hochgestiefelt, die Treppe hoch und es ist ja in echt eine sehr kleine Wohnung. Also es wird ja geschnitten, es wird ja die echte Wohnung, wo wir drehen, die ist ja größer und so. Das heißt, wir haben auf der Dachterrasse gedreht und ich schaute auf diesen kleinen Schwarz-Weiß-Monitor des Tonmannes, der, um zu verfolgen, was da passiert, diesen kleinen Monitor vor sich trägt. Und ich sah dann Barbara Auer und Joachim Krohl in einer Zweierszene in diesem kleinen Monitor und wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Und dann blickte ich nach links und sah die beiden in echt vor der Kamera. Und da dachte ich, okay, jetzt wird's ernst. Also das ist ja wirklich unglaublich.
Aber sie haben dann diese Ehrfurcht auch verloren. Ich meine, so kann man ja nicht spielen mit so Angst im Nacken, oder?
Also die hatte ich natürlich trotzdem, zumal sich Joachim Krohl und ich dann in ein Zimmer verzogen haben, um die erste Szene zu üben. Und da dachte ich schon, das ist ja wirklich total toll, was hier gerade passiert. Die ganze Schauspielwelt war mir damals ja auch noch neu. Aber genau, im Laufe der Zeit habe ich dann schon auch die Angst oder Ehrfurcht verloren. Das sind ja auch nur Menschen und liebgewonnene Kolleginnen geworden. Also das war dann schon anders. Aber ich kann mich eben noch sehr an diesen ersten Drehtag erinnern damals.
Sie kennen also auch Venedig schon mehr als 20 Jahre. Viele klagen, die Stadt geht vor die Hunde wegen der Touristenmassen. Wie empfinden Sie das, wenn Sie nach Venedig kommen?
Also es ist natürlich schon sehr bedrückend, gerade wenn man diese Haupttouristenrouten, die, wenn man die, also wer Venedig von ihnen kennt, weiß ja, das gibt ja so ein paar Strecken, wo sich wirklich die Massen an den Gucci und sonstigen Läden vorbeischieben. Aber wenn man da jetzt doch schon den ein oder anderen Aufenthalt verbracht hat, gibt es natürlich auch ruhige Orte. Ich weiß nicht, ob ich den hier verraten soll. Es gibt so einen schönen Campo, der mir sehr am Herzen liegt. Da gibt es kaum Touristen, da spielen auch noch die italienischen Jugendlichen Fußball und die Omas sitzen da und stricken und erzählen.
Heute auch noch.
Heute auch noch, ja, genau. Es ist ein sehr großer Platz eigentlich und ich bin immer wieder verwundert, wie wenig Touristen mit ihren Rollkoffern sich dahin verirren. Aber so, ja, es gibt sozusagen beides.
Denn natürlich hat auch diese Serie dazu beigetragen, dass mehr Touristen diese Stadt toll finden.
Vor allen Dingen Deutsche und Österreicher.
Stille Wasser heute Abend im Ersten. Und wenn Sie sich den Trailer schon mal angucken wollen, den finden Sie auch bei uns im Netz auf hr1.de. Bis zu 7 Millionen Zuschauer sitzen vor dem Fernseher, wenn Kommissario Brunetti im Ersten läuft, heute vielleicht auch wieder. Patrick Dienling spielt den Sohn Raffi. Für einen 16-jährigen Schüler ist das natürlich ein Sechser im Lotto sowas. Wie hat man Sie damals entdeckt? Gab es einen Coach? Hatten Sie Schülertheater gemacht oder wie haben Sie das gemacht?
Also ich habe ja damals schon die ein oder andere Rolle übernommen im Kinderkanal und für andere private Sender. Lottogewinn war es nicht ganz, also emotional auf jeden Fall, finanziell nicht so. Es hat mir geholfen, mein Studium zu finanzieren, das auf jeden Fall. Und entdeckt hat man mich einfach bei einem Casting. Also es gab dann einen Kollegen und mich. Ich hatte damals lange Haare und habe mich dafür eigentlich geschämt.
Geschämt? Warum?
Ja, ich dachte, es sah hässlich aus. Ich hatte nur eine Wette verloren gegen eine Freundin und durfte mir ein Jahr lang nicht die Haare schneiden oder länger. Bis zum 18. Geburtstag, glaube ich, so war die Wette. Das hat mir nun aber vielleicht auch diese Rolle eingebracht. Ich habe mich dann unterschieden, auch von anderen vielleicht. Und ja, ich bin zum Casting gegangen und hatte an dem Tag auch Fieber und dachte, das wusste gar nicht die Dimension einzuschätzen, was das mal werden würde, dass das so eine lange Reihe auch würde. Und ja, bin zum Casting gegangen und kam eines Tages von der Schule zurück, ein paar Tage später, und dann lag ein Zettel auf meinem Schreibtisch, den mir mein Vater hingelegt hatte, Venedig, okay. Und dann dachte ich, oh, das ist ja wirklich toll.
Und wie waren dann so die Dreharbeiten als Schüler? Tut mir leid, Herr Mathelehrer, ich muss nach Venedig zum Dreh.
Ja, es war.
Was haben die gesagt?
Also ich hatte tatsächlich großes Glück, weil es nicht der Mathelehrer, sondern die Erdkundelehrerin war, die die Romane kannten, und die waren natürlich hellauf begeistert. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich in meinem Jahrgang einen Segler hatte, der wegen seiner Wettkämpfe oft weg musste. Der hatte Riesenprobleme und bei mir haben die immer 5 Augen zugedrückt und sich gefreut und gesagt, natürlich kannst du die Klausur nachschreiben. Also da habe ich schon auch profitiert und Glück gehabt.
Das heißt, Sie hatten aber Ihre Pubertät vor 1-Millionen-Publikum.
Aspekte
eine Zeit,
davon,
ja, sagen wir. Wo man doch oft auch sehr unsicher ist als Jugendlicher und so weiter. Wie ist das für Sie, wenn Sie jetzt zufällig so eine alte Folge sehen und sich als Jugendlicher sehen?
Also es ist natürlich eine kleine Zeitreise auch. Und ich erinnere mich auch an manche privaten Episoden, die ich damals durchgemacht habe, die man dann sozusagen, die 1-Millionen-Publikum dann mitverfolgt. Zum Glück wissen die Zuschauerinnen ja nicht alles, was da in mir vorgegangen ist.
Aber erzählen Sie es ruhig.
Ja, also wie Sie schon sagen, so Unsicherheit war natürlich ein Thema, was vielleicht einige Jugendliche auch bewegt zu der Zeit. Ich kann mich an eine Szene erinnern, die wir mal gedreht haben. Da sollte ich so aus dem Morgens, wir stehen auf, haben alle verschlafen als Familie und ich hatte ein Pyjama an und der Regisseur war der Meinung, dass das nicht nach Schlafanzug aussieht. Also sagte er kurzerhand, komm, zieh mal hier das Oberteil aus, dann sieht man, dass du gerade aus dem Bett kommst. Und ich war total überrumpelt und dachte, naja, jetzt stehe ich hier oben ohne vor der Kamera und fühlte mich auch ein bisschen entblößt und peinlich berührt. Und das war so ein Moment, also diese Scham und diese Angst, oh, jetzt bin ich hier vor der Kamera und daran kann ich mich auch noch sehr erinnern.
Eigentlich sollte man meinen, wer so einen Start als Schauspieler hat mit so einer Riesenserie, dessen Karriere ist vorgezeichnet. Aber Sie haben sich dann nach dem Abi eben nicht für eine Schauspielschule entschieden, sondern haben Theologie und Religionswissenschaften studiert. Warum das?
Mich haben religiöse Fragen damals sehr interessiert. Also ich bin nicht religiös sozialisiert, meine Eltern sind nicht religiös. Aber ich habe dann über Gandhi und über andere Gestalten einfach so Religion für mich entdeckt und wollte das gerne besser verstehen.
Wollten Sie Pfarrer werden?
Damals habe ich mit dem Gedanken gespielt, Pfarrer zu werden. Also den Gedanken hatte ich dann so lange, bis ich ein Gemeindepraktikum gemacht habe und dann gemerkt habe, okay, man ist ja wirklich eher Manager eines kleinen Unternehmens. Und es kam eben dazu, dass ich auch immer mehr am Glauben an sich gezweifelt habe im Laufe des Studiums.
Das heißt, Sie haben selber zu dem Glauben gefunden, nicht durch die Eltern?
Genau,
und,
ja.
Und den aber dann auch selber wieder verloren sozusagen?
Ja, sagen wir mal vielleicht durch einige Philosophinnen und Denker, die mich zum Nachdenken gebracht haben, dass ich dann eher doch, sagen wir mal, Humanist geworden bin. Also so kann man das vielleicht sagen. Im Laufe meiner Doktorarbeit habe ich mich mit christlichen Sekten beschäftigt und mit einigen Gedanken, die ich damals auch geteilt habe seinerzeit noch, und habe daran dann eigentlich gemerkt, dass es vielleicht doch anders sein könnte, sagen wir es so.
Darüber reden wir später noch ausführlich. War das Studium auch sowas wie eine Sinnsuche für
Sie
dann?
Ja, absolut, total.
Ja. Ja. Was hat Ihnen denn an dieser Schauspielerwelt nicht gefallen, dass Sie nicht gesagt haben, da greife ich jetzt zu, ich setze ganz auf diese Karte?
Also die Schauspielerei war sehr belebend und interessant, aber es dreht sich ja dann doch auch immer wieder um einen selbst oder um, sagen wir mal, vergängliche Dinge wie Filme, die man dann macht, die sind dann, werden gesendet und vergehen dann. Und mich haben eher die großen Fragen interessiert, die Sinnfragen, die Zusammenhänge, vielleicht das Bleibende und das, was über mein eigenes Ich hinausging vielleicht.
Patrick Diemling in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Patrick Diemling, Schauspieler, Religionswissenschaftler und Therapeut. Und er hat uns ein paar Weihnachtslieder mitgebracht. Was hören Sie zu Hause für Musik?
Ich höre tatsächlich zu 99% Klassik, also so intellektuell das jetzt klingen mag, aber die beruhigt mich und ja, die Musik spricht am meisten zu mir. Die Musik, die ich hier ausgewählt habe, sind eher so biografische Stücke auch und die mussten ja auch zu Weihnachten passen. Und ich durfte ja das Weihnachtsoratorium oder andere Stücke nicht aussuchen, deswegen habe ich die Stücke genommen.
Ja, wäre auch schade, wenn wir das Weihnachtsoratorium immer unterbrechen würden für unser Gespräch.
Stimmt, genau.
Aber die Backstreet Boys, die passen natürlich wunderbar. Und was verbinden Sie mit denen?
Also ich habe wirklich gezögert, diesen Musikwunsch hier zu übermitteln, weil es natürlich auch ein bisschen peinlich ist vielleicht als junger Mann Backstreet Boys zu hören.
Ach, wieso?
Ja, ich ernte ja schon reichlich Spott in meinem Freundeskreis dafür, zu Recht vielleicht auch. Ja, ich habe den Song ausgewählt, weil er mich an eine Zeit erinnert, als ich mich gerade in meinem inneren Coming-out befunden habe. Als ich, wie alt war ich da? So 16, 17, da waren auch schon die ersten Dreharbeiten von Donna Leon, glaube ich, im Kasten. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht so bin wie andere Jungs. Eben unter anderem auch an solcher Musik, die mich einfach fasziniert hat. Und ich fand die Männer toll und habe mich kaum getraut, das zuzugeben. Und da kann ich mich an einen Weihnachten erinnern, als dieses Lied rauskam, dass ich dachte, ja, ich finde die eigentlich schon ganz toll.
Sie wurden nervös, als Sie die Backstreet Boys gesehen haben.
Ja, ein bisschen, ja.
Christmas Time, wir reden gleich weiter darüber. Er hat es gerade schon angedeutet und vor 4 Jahren gab Patrick Diemling dann der Bunten ein großes Interview, in dem er sich dann öffentlich als schwul geoutet hat. Gut, es gibt nach wie vor einige Bereiche, da mag das schwierig sein, aber so im künstlerischen Berufen, da ist es ja eigentlich weitgehend akzeptiert, oder? Warum war es Ihnen wichtig, sich öffentlich zu äußern?
Also das war eine Zeit, als in Dresden gerade Leute auf die Straße gegangen sind gegen Vielfalt und Offenheit. Und in Baden-Württemberg wurde gegen den Lehrplan demonstriert, der auch sexuelle Vielfalt thematisieren sollte. Und es hat mich in so eine sehr große Unruhe versetzt. Und ich dachte, naja, es könnten ja auch dort Zuschauerinnen unserer Donna Leon-Reihe darunter sein. Und das hat mich sehr, sehr beunruhigt. Und da wollte ich einfach ein Zeichen setzen und sagen, liebe Leute, wenn ihr da vormittags auf die Straße geht und die Schilder hochhaltet und pfeift und euch abends genüsslich vor den Fernseher setzt und diese Hetero-Familie toll findet mit diesen Kindern und dieser tollen Ehe, dann möchte ich gerne sagen, dass dieser Raffi echt schwul ist und dass ihr da auch gegen etwas protestiert, was ihr abends vielleicht toll findet.
Also, das heißt, Sie hatten so das Gefühl, dass es eine Entwicklung gibt, die sich mehr und mehr gegen Homosexualität ausspricht.
Naja, die zumindest sichtbarer wird. Ob die jetzt sich mehr ausspricht, vielleicht gab es die insgeheim schon immer, so heimliche Vorbehalte oder Ängste oder wie auch immer man das nennen mag oder Feindlichkeit. Und die wurde eben immer lauter und hat sich mehr getraut, vielleicht sichtbarer zu werden. Und dann dachte ich, hey, dann will ich vielleicht die Popularität, die ich habe, nutzen, um zu sagen, dass ich damit nicht einverstanden bin.
Was gab es nach diesem Outing in der Bunten für Reaktionen?
Ich habe auf Facebook Zuschriften bekommen von Männern, die auf dem Land leben, die gesagt haben, hey, toll, dass du dich da geoutet hast, das hat mir geholfen. Also eher über Gespräche und Menschen, die das dann doch auch ja, für sich hilfreich fanden.
Sie sagten in dem Interview auch, ihr erstes Outing zu Hause, das war schon mit 14. Das finde ich ziemlich früh. Aber das sei nicht so toll gewesen. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ich habe damals noch sehr viele negative Reaktionen erfahren, eben in erster Linie von meiner eigenen Familie. Und auch, ja, die Stimmung in der Gesellschaft war einfach noch nicht so weit. Und dann habe ich damals im Zweifel sozusagen entschlossen, ich muss mich doch vielleicht mal mehr an Mädchen ranwagen. Hatte dann auch zwei längere Beziehungen. Habe sozusagen einfach probiert, mich diesem Druck zu beugen innerlich. Und das ist natürlich fatal.
Wie weit sind Sie da gegangen? Also Sie hatten eine Freundin. Was haben Sie noch gemacht, um das wegzudrücken sozusagen, diese homosexuellen Gefühle?
Naja, die Religion hat damals auch eine Rolle gespielt. Also so komisch das klingen mag, aber ich dachte, ich muss nur ordentlich beten und ein richtiger Christ werden. Und dann, also das hört man ja heute auch noch aus fundamentalistisch-christlichen Kreisen vielleicht oder aus anderen Religionen, dass der Druck von außen das Innere überformen möge. So,
Sie haben sich gesund beten lassen?
Das habe ich damals geglaubt, dass das funktioniert. Ja, so absurd das scheint.
Was war das für Situation? Also dann bei Gottesdiensten öffentlich? Oder?
Also es waren vor allen Dingen so kleine private Zirkel. Also mit Menschen, die eben auch diese Sachen geglaubt haben. Und ja, ich dachte, ich muss es nur einfach noch mehr probieren. Dann wird das schon irgendwann werden.
Es gibt ja eine Diskussion, diese sogenannte Konversionstherapie zu verbieten. Der Gesundheitsminister möchte das machen. Geht das in diese Richtung? War das so?
Absolut. Also ich kann diese Diskussion auch gut nachvollziehen, weil vieles davon im Verdeckten stattfindet. Also es ist nicht so, dass jetzt ein Therapeut auf seiner Webseite schreibt, hier, ich biete das an, sondern es sind dann eher Menschen, die sich in bestimmten Zirkeln vielleicht kennen. Und diese Therapeuten müssen das auch nicht transparent machen den Krankenkassen gegenüber, weil das über die probatorischen Sitzungen läuft, wo man nicht sagen muss, was da passiert. Und von daher finde ich gut, dass da jetzt ein Statement auch gemacht wurde.
Also man muss es vielleicht nochmal erklären. Konversionstherapie heißt, man will irgendwie Menschen umpolen oder
genau,
wie funktioniert das dann?
Genau, heilen. Also es ist die irrige Annahme, dass der Mensch da irgendwie, dass es eine psychische Störung sei, was offiziell von der WHO ja seit Anfang der 90er nicht mehr so formuliert wird. Also es wird als eine Varianz des Normalen gesehen heutzutage, sodass es eben irrsinnig ist zu sagen, man muss da irgendwas normal oder richtig stellen, wie bei einer psychischen Störung. Aber diese Grundannahme liegt eben dahinter, dass man Menschen gesund machen könne durch Psychotherapie.
Wenn in dieser Weg so schwierig war, war dann das öffentliche Outing vielleicht auch so ein bisschen Selbsttherapie, um zu sagen, so jetzt sage ich es euch, jetzt muss es sein?
Es hatte wirklich eher diesen Charakter, dass ich ein Zeichen setzen wollte den Menschen, die eben die Serie gucken, aber auf die Straße gehen oder diese andere Partei wählen, die gegen Vielfalt ist.
Patrick Dienling in hr1. Der hr1 Talk am ersten Weihnachtstag und jetzt gibt es ein kleines Geschenk für Patrick Dienling, denn am Telefon ist jetzt unser Überraschungsgast. Wer mag das wohl sein? Schönen guten Tag, Frau Überraschungsgast.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo.
So schnell noch nicht erkannt.
Nein.
Einen Tipp vielleicht noch geben.
Ich hier auf meiner Seite?
Mhm.
Ich sag mal, schöne Terrasse über schönen Flüssen.
Hallo Mama.
Ach, wie toll. Julia Jäger ist am Telefon.
Schön.
Sie spielt.
Schön, hallo. Hallo Mama. Sind die Nudeln schon fertig?
Die Mama, kannst du bitte das Dessert rausbringen?
Ja, ach, wie schön. Schön, dich zu hören, Julia. Wie schön. Ich freue mich.
Also, Julia Jäger, viele kennen sie zurzeit vor allem aus In aller Freundschaft. Und sie spielt natürlich Paola, die Frau des Kommissario Brunetti. Und sie ist die Filmmutti des Raffi. Das heißt, sie kennen sich ja nun auch schon sehr, sehr lange. Patrick ist ja sogar länger dabei als Sie bei der Serie. Mhm. Was war damals Ihr erster Eindruck von ihm, als Sie das erste Mal mit ihm gespielt haben?
Ach, was für ein großes Glück ich habe, dass ich in dieser Serie dabei sein durfte und dass ich dann Patrick und Laura begegnen konnte. Als unsere Spielkinder, Uwe und ich als Partner zusammen und dann diese beiden herrlichen jungen Menschen.
Ja, also ich habe mich natürlich auch gefreut, zumal ich auch glaube, dass man auch auf dem Bildschirm merkt, dass wir uns ja auch privat ganz gut verstehen. Also dass das, glaube ich, auch gut rüberkommt.
Ja.
Hatten Sie am Set auch so ein privates Verhältnis? Ich meine, das ist ja dann ein riesengroßes Team und die Schauspieler sind ja nur ein kleiner Kreis der ganzen Mannschaft.
Also Julia, ich habe ja deine Kinder aufwachsen sehen, von daher ist das schon massiv privat, also fand ich schon.
Wie war der Patrick denn so jenseits der Dreharbeiten? Hat man dann viel Zeit zusammen verbracht oder reicht es dann auch erstmal und jeder zieht sich zurück?
Das eine impliziert, als wäre das andere dann nicht mehr nötig, so ist es aber nicht. Es ist nur so, dass wir jenseits der Dreharbeiten erstens in Venedig keine Zeit hatten, weil wir ständig alle an- und abreisen, um uns zu begegnen. Und zum anderen in Berlin keine gemeinsamen Berührungspunkte hatten, was unser Lebensumfeld betrifft. Mhm. Bis hin, dass ich in dem einen Bezirk wohne und Patrick in dem entgegengesetzten anderen über viele Jahre. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist jetzt, Patrick.
Genau. Und ja. Es ist ja auch so, dass wir oben auf der Dachterrasse, wenn wir zu Tische saßen, auch viel Zeit zwischen den Umbauarbeiten der Kamera auch Zeit hatten, privat zu plaudern. Das fand ich auch mal sehr nett.
Man kam auch nicht irgendwo anders hin, weil es da einfach keinen Platz war, mich auszuweichen.
Ich glaube, Essensszenen zu drehen ist nicht so einfach, weil es immer Anschlussfehler gibt. Plötzlich ist der Teller wieder voll, oder? Ne? Wie viele Berge Spaghetti mussten Sie da essen?
Sehr viele. Und wir durften auch nicht beim Spielen essen. Also das war auch, glaube ich, für mich die größte Herausforderung, so zu tun, als ob wir gerade beim Essen sind, aber eigentlich uns nichts in den Mund zu stopfen.
Das haben wir ja irgendwann durchbrochen, Uwe und ich. Aber tatsächlich, als ich dort anfing, ich erinnere mich an unsere erste Produzentin damals, die Katharina Trebitsch, die niemals wollte, dass man im Fernsehapparat oder auf der Leinwand, wie auch immer, in der Kamera spielend Essen kaut. Wir durften nicht kauen und sprechen. Macht man ja auch nicht am Familientisch. Aber das ist dann die Herausforderung gewesen, die Gabel in der Luft stehen zu lassen oder kurz vor der Nudel, in die man nicht reinpickt und immer nicht zu essen, sondern drin rumzustochern und zu spielen, wie herrlich alles schmeckt.
Genau. Hoffentlich hatten Sie keinen Hunger bei den Dreharbeiten.
Irgendwann nicht mehr, weil wir zwischendurch dann trotzdem genascht haben.
Ja, genau. Kann denn Frau Jäger genauso gut Spaghetti kochen wie Frau Brunetti?
Nö.
Was möchten Sie denn als Filmmutti Ihrem Filmsohn zum Abschied mit auf den Weg geben, jetzt wo diese lange Arbeit beendet ist?
Mir war, als ich die Nachricht bekam, dass wir nicht weiterdrehten, als würde was absterben. Als würde ein Teil von Familie verloren gehen. Ich finde, so ist es, weil wir Schauspieler ja alle mit Aspekten von uns selbst arbeiten. Und ich finde das sehr, sehr traurig. Nun war aber Ihre Frage, was ich Patrick mit auf den Weg gebe. Ich würde sagen, bleib so, wie du bist. Nimm das, genieß das Leben in vollen Zügen. Sei offen, sei so klug, wie du bist und so liebevoll. Auch in der Unterstützung für andere. Wachse weiter in dir und an dir selbst. Auch das durfte ich beobachten über die Jahre. Und sei der tolle Mensch und Mann, der du bist in dieser Welt, mit allem Engagement und aller Liebe.
Oh, Julia, vielen, vielen Dank. Ich bin ja ganz gerührt. Oh, danke dir.
Julia Jäger, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich kurz einzuschalten in das Gespräch.
Dankeschön und alles Gute.
Vielen Dank und frohe Weihnachten auch für Sie.
HR1 Talk.
Patrick Diemling ist unser Gast heute im HR1 Talk. Er hat auch schon im Tatort gespielt, in aller Freundschaft. Unser Charlie im Kika hat er moderiert, aber berühmt wurde er als Raffi in den Krimis von Donna Leon. Die lebt ja auch in Venedig. Hat sie sich bei den Dreharbeiten mal blicken lassen?
Also sie lebt meines Wissens ja nicht mehr in Venedig, jedenfalls nicht mehr ganzjährig. Sie hat sich ja ein Haus in der Schweiz gekauft und bei den Dreharbeiten blicken lassen hat sie sich meines Wissens ganz am Anfang mal, aber ich bin ihr eher zufällig in der Stadt begegnet. Also einmal war ich einfach bummeln und einkaufen und dann sind wir so ineinander gerumst aus Versehen, weil es alles so voll war. Und dann drehte sie sich um zu mir und statt zu sagen, ach Patrick, oh, how nice to see you, guckte sie mich an, packte mich an den Schultern und sagte, you need to stop growing, you're too old.
Gleich in der Figur. Sehr nett. Ja, du musst aufhören zu wachsen, du wirst zu groß. Ja,
genau.
Aber sie haben sich nicht dran gehalten.
Ja, ich habe es probiert. Ich habe mich versucht, in Maßen zu halten. Also ich bin Donna Leon auch am Flughafen begegnet und es war immer sehr nett miteinander.
Gleich erfahren wir noch mehr über Patrick Diemlin. Unser Mittel der Wahl ist der HR1 Fragebogen. Nur selten haben wir einen Gast mit so breitem Spektrum. Schauspieler, Religionswissenschaftler und Therapeut. Bin mal gespannt, wie Patrick Diemling den HR1 Fragebogen ausfüllt.
Oh, ich bin gespannt.
Ein paar Stichworte. Mein schönstes Privileg als Teil der Donna Leon Familie war,
regelmäßig in diese zauberhafte Stadt zu kommen, mit Menschen zu tun haben zu dürfen, die ich so schätze und mag.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ich habe seit 20 Jahren keine Butter gekauft, weil ich keine Tierprodukte versuche zu essen. Deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. 1,70 € vielleicht?
Meine schönste Reise war?
Japan, Kyoto, zauberhaft.
Stolz bin ich darauf?
Stolz bin ich darauf, irgendwann immer mehr gelernt zu haben, zu mir selber zu stehen.
Kinder?
Möchte ich vielleicht gerne mal haben.
Ein Tannenbaum?
Oh, die riechen so toll, dann das ist der Geruch von Weihnachten.
Mein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen, oh weia, das ist wahrscheinlich dunkle Schokolade mit Nüssen, aber es ist ja kein Essen, das ist Naschen.
Klar ist das Essen, wenn man genug davon isst.
Ja, sonst würde ich sagen, gebratenes Gemüse oder so.
Okay, ich hasse es, wenn...
Oh, ich hasse es, wenn mich Taxis zu nah überholen, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, da könnte ich aus der Haut fahren.
Okay, Glück bedeutet für mich?
Oh, Glück, das ist ein großes Wort. Naja, es bedeutet für mich einmal so das große Glück, mich verwirklichen zu dürfen in diesen verschiedenen Berufen, die ich ausübe und so tolle Freunde zu haben, also eingebunden sein in der Welt. Aber es gibt auch vielleicht so das kleine alltägliche Glück, wenn ich in meinem gelben Ohrensessel sitze, auf meine Sukkulenten gucke und lesen und meine Ruhe haben darf.
Sukkulenten?
Das sind diese kleinen Pflanzen, die so wenig Wasser brauchen.
Bereut habe ich,
dass ich zu lange probiert habe, mein Schwulsein zu verbergen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Das Schwierige an der Demokratie ist, dass sie unter neuen Bedingungen immer wieder neu errungen werden muss und dass sie nicht selbstverständlich ist. Und dass sie so ineffizient scheint, obwohl sie es vielleicht gar nicht ist.
Treue.
Treue ist für mich eher ein emotionaler Begriff.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Ich würde sehr, sehr gerne, wenn er noch leben würde, mit Roger Willemsen einen Abend verbringen.
Ich hatte ihn mal hier zu Gast. Oh, war ein toller Mann. Ja. Mhm. Meine Lieblingsfolge von Donna Leon ist...
Na, das ist, sind, glaube ich, eher verschiedene Bilder, die aus verschiedenen Folgen sich zusammensetzen, aber vielleicht Tod zwischen den Zeilen, weil ich da einen Stunt hatte und das hat mir total viel Spaß gemacht.
Was haben Sie da gemacht?
Da gibt es einen Angreifer, der meinen Kopf auf einen Brückenpfeiler schlägt und ich hinterrücks ins Wasser falle. Und ich habe 85% dieses Stunts selber gemacht. Ich bin nicht selber ins Wasser gefallen, aber ich...
Das war ein Stuntman, oder?
Das war ein Stuntman, genau, okay. Aber alles andere war dann doch ich selbst.
Das Minischwein.
Oh, mein Minischwein. Ja, ich hätte gerne ein Haustier, also ein Minischwein als Haustier.
Leben Sie auf dem Land?
Noch nicht, aber ich überlege, ob ich mir so irgendwas zulege, wo das Minischwein dann auch artgerecht und glücklich, wahrscheinlich auch dann zu zweit, das wäre nämlich dann erst artgerecht, leben kann. Sie sind ja gut informiert.
Steht doch hier auf einer eigenen Homepage, glaube ich.
Okay, dann haben Sie einfach nur gut recherchiert.
Schenken oder nicht schenken?
Zeit schenken.
Norwegen.
Norwegen ist eins meiner Lieblingsländer, weil mein Freund aus Norwegen kommt.
Daher ein Fragebogen, ausgefüllt von Patrick Diemling. Vielen Dank. Und jetzt noch ein Weihnachtslied, das Sie mitgebracht haben. Sie haben sich gewünscht, John Lennon und Yoko Ono. Epic Christmas War is Over. Warum?
Da gibt es diese eine Zeile, wo es um diese Utopie geht, Frieden in der ganzen Welt. Und das finde ich gerade an Weihnachten einen sehr schönen Gedanken.
Für Patrick Diemling. Die Schauspielerei ist das eine Standbein von Patrick Diemling, aber viel wichtiger ist ihm seine andere Arbeit als Therapeut. Sie haben eine Ausbildung gemacht als systemischer Coach. Was ist das für eine Ausbildung? Was lernt man da?
Also es ist genau genommen kein Coach, sondern systemische Beratung. Das hieß früher mal Familientherapie. Von daher kennt das vielleicht der eine oder die andere. Da geht es eben darum, Menschen zu begleiten und vor allen Dingen auf ihre sozialen Bezüge zu schauen. Also nicht auf die einzelne Person, was mit der Person jetzt vielleicht nicht stimmt, sondern zu gucken, in welchen Interaktionen lebt jemand, wie, in welchen Verhältnissen. Und sind das vielleicht die Dinge, die die Person vielleicht gerade belasten?
Es ersetzt ja kein Psychologiestudium. Also in welchen Situationen können Sie da helfen?
Also das Psychologiestudium ist ja erstmal nur sozusagen die Grundlage, dass man Forschungsergebnisse verstehen kann. Und wenn jemand Psychologie studiert hat, muss er oder sie ja eher eine therapeutische Weiterbildung obendrauf satteln. Und ich habe gewissermaßen auf mein Religionsstudium nur diese therapeutischen Skills drauf gesattelt. Mhm. Also ich kann Menschen begleiten mit allen möglichen Themen, mit denen sie kommen. Also jetzt keine psychotischen Themen, wo vielleicht doch eher ein Psychiater dann gefragt wäre. Aber ich begleite viele Menschen, die gerade unter, was man so Depressionen vielleicht nennt, leiden. Ich mache Paarberatung, also eigentlich auch größere und kleinere Themen, so Lebensumbrüche und so. Da bin ich immer sehr dankbar, wenn ich da Menschen begleiten darf.
Was sind so typische Beispiele, bei denen Sie helfen können?
Ja, das sind eigentlich häufig, kann man vielleicht sagen, Fragen, wenn Menschen sich nicht trauen, auf das zu hören, was sie schon in sich spüren. Also wenn es um Umbrüche, Neuanfänge geht, dann geht es in meiner Arbeit eigentlich oft darum, den Menschen zu helfen, auf sich selber zu hören. Also ich bin eben kein Coach oder Ratgeber, sondern vielleicht eher so eine Art geistige Hebamme, die das, was in den Menschen schon angelegt ist, eher zutage bringt und dabei unterstützt.
Das heißt, Sie können den Leuten zeigen, das und das steckt schon in dir. Den und den Gedanken hast du schon gehabt, aber du hast ihn dir noch nicht klar gemacht.
Das kann man vielleicht so sagen, wobei ich nicht sagen würde, ich zeige es denen, sondern ich versuche, den Menschen zu helfen, es selber zu sehen. Also, ja.
Ja. Auf Ihrer Homepage steht auch Konflikte im religiösen Zusammenhang. Also da ist wieder das Studium der Religionswissenschaften relevant. Was sind das für Fälle, für Konflikte?
Ja, das sind häufig Menschen, die, sagen wir mal, vielleicht auch religiös sozialisiert sind oder in religiösem Kontext leben und das im Konflikt erleben zu ihren eigentlichen Wünschen. Also zum Beispiel schwule Männer, die, sagen wir mal, in einem sehr erzkatholischen Elternhaus aufgewachsen sind, die Probleme haben, zu sich selber zu stehen. Oder, also ich arbeite hauptsächlich mit Männern zusammen momentan, zum Beispiel muslimische Männer, die schwerlich den Islam und ihr Schwulsein verbinden können. Das sind so typische und häufige Beispiele.
Und wie arbeiten Sie dann mit diesen Leuten? Was machen Sie dann mit denen?
Also in erster Linie geht es erstmal darum, dass zu hören und zu verstehen und diese Ambivalenz, die die Menschen in sich tragen, dass sie das auch sehen, dass da auf der einen Seite vielleicht dieses religiöse, man würde sagen Über-Ich, ihnen sagt, man dürfe so und so nicht sein und auf der anderen Seite die Wünsche und die eigenen Bedürfnisse und das, was ja nun den Menschen nun ausmacht, auf der anderen Seite und dass die Menschen dann vielleicht probieren, besser zu sich zu stehen.
Wie häufig sind diese Konflikte heutzutage noch?
Leider sehr häufig. Also man würde ja meinen, nur weil es jetzt die Ehe für alle gibt, ist jetzt alles vorbei. Aber auch in einem Land wie Deutschland oder auch in einer Stadt wie Berlin, in der ich lebe, gibt es immer wieder diese Fälle von Menschen, die schwerlich zu sich selber stehen können.
Also einerseits leben wir in einer recht toleranten Gesellschaft, aber trotzdem gibt es diese Konflikte, auch wenn andere Leute tolerant sein mögen.
Also wir leben ja gerade nicht nur in einer toleranten Gesellschaft. Das ist ja genau das Problem. Die Gesellschaft ist ja nun, wie man immer wieder hört und liest, leider sehr gespalten, was mich auch sehr bekümmert. Und es geht eben darum, vielleicht den Menschen, die Angst vor dieser Vielfalt haben oder vor dieser Offenheit, denen zu sagen, dass ihnen dabei gar nichts verloren geht, um eben diesen Menschen zu helfen, die nicht gut zu sich selber stehen können.
Patrick Diemling in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Patrick Diemling. Heute Abend kann man ihn zum letzten Mal sehen als Raffi in den Krimis von Donna Leon. Werden Sie sich das selber angucken heute Abend?
Ich werde natürlich vorm Fernseher sitzen, aber ich habe die Folge auch schon ehrlich gesagt gesehen.
Und gefällt sie Ihnen?
Ja, mir gefallen vor allen Dingen die Luftaufnahmen. Also ich finde, man sieht von der Lagune mal mehr als in manchen anderen Fällen. Eben weil der Kommissario ja nun außerhalb der Stadt ein paar Tage der Ruhe sucht. Und da finde ich die Naturaufnahmen ganz wunderbar.
Raffis Rolle ist leider ein bisschen kleiner als sonst, weil der Kommissario gar nicht zu Hause ist hier.
Ja,
beim
genau.
Spaghetti-Tisch, ja.
Genau.
Aber so die letzten
aus.
Worte sind die ihren. So viel können wir
ja,
verraten.
Genau, ja. So viel spoilern können wir schon. Also es gibt ja kein wirkliches Ende als solches der Reihe, sondern die Familie oder die beiden, Paola und Brunetti, fahren mit dem Boot quasi nach Hause. Man kann vielleicht spoilern vom Flughafen, wo sie mich dahin bringen. Also ich habe gewissermaßen einen Abschied aus der Reihe dann, aber es gibt keinen Abschied als solchen oder kein Ende.
Jetzt kommt der nächste Musikwunsch. Was verbinden Sie mit Mariah Carey?
Oh, mit Mariah Careys Weihnachtssong. Da habe ich mal in einer Disco im Sommer in Berlin, sagen wir mal, mit einem Besucher aus Israel nicht nur Jive getanzt.
Im Sommer?
Ja, das war
auf ein Weihnachtslied.
Das war gerade so lustig. Wir waren wirklich in dieser heißen Disco und es war sehr, also wirklich sehr heiß. Und dann kam dieser Weihnachtssong, was uns alle sehr amüsiert hat. Und ja, das war sehr nett.
Also Patrick Diemling hat bei diesem Titel andere Erinnerungen als die meisten Hörer. All I want for Christmas is you. Ist denn was draus geworden?
Der Gentleman genießt und schweigt.
Für Patrick Diemling. Der erste Weihnachtsfeiertag in HR1. Patrick Diemling ist unser Gast, Schauspieler, Therapeut, Religionswissenschaftler. Was machen Sie denn am ersten Feiertag?
Also erstmal ausruhen und es mir gut gehen lassen. Ich bin ja nicht so ein großer Weihnachtsfan, von daher bin ich auch froh, wenn es dann wieder vorbei ist, weil ich als Radfahrer immer so schwer einen Platz für mein Fahrrad finde, wenn ich es anschließen will, wegen der ganzen Weihnachtsbuden. Und es dauert mir einfach alles zu lange. Also Weihnachten für 2 Wochen wäre toll, aber das zieht sich ja immer schon in den September rein. Von daher ausruhen und mich freuen, wenn es dann bald wieder vorbei ist.
Nun, Sie haben Theologie studiert, Sie haben in Religionswissenschaften promoviert. Spielt Theologie, spielt Weihnachten überhaupt noch eine Rolle in Ihrem Leben oder haben Sie das abgehakt?
Also ich würde sagen, Religion an sich spielt so gut wie keine Rolle mehr, außer in meiner Arbeit mit Klienten. Ich finde die Idee von Weihnachten, die dahinter steht, finde ich ganz schön. Also dass man mit der Familie oder mit engen Freunden zusammenkommt, eine schöne Zeit zusammen hat. Aber ich finde diese Überhöhung dieses Feiertags ziemlich unerträglich. Also dass dann alles perfekt sein müsse und alles muss toll sein und das Essen muss schmecken. Dagegen wehre ich mich, sodass ich auch keine festen Weihnachtsrituale als solche habe.
Vermissen Sie da nichts?
Ja, es hat sich einfach nie so ergeben. In meiner Familie gab es häufig Streit an Weihnachten und ja, von daher vermisse ich das jetzt in der Form nicht. Ich bin auch sogar mal über Weihnachten verreist, um das hier nicht so erleben zu müssen die ganze Zeit, diesen ganzen Trubel. Ja, es wäre schön, wenn es so wäre, aber das wünschen sich die meisten Menschen und die haben das ja auch nicht.
Also man kann ja Weihnachten in Deutschland schlecht ignorieren. Das ganze Land steht still. Auch viele Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben, kommen nicht drum rum und kommen dann irgendwie doch in Weihnachtsstimmung. Wie wichtig sind solche Rituale vielleicht, auch wenn man nicht mehr gläubig ist?
Ja, Rituale sind schon sehr wichtig. Also gerade auch zum Beispiel, wenn Menschen heiraten und dann eine freie Trauung zum Beispiel wollen, wollen sie es ja auch aus bestimmten Gründen. Ich würde sagen, Rituale sind sehr wichtig, wenn man sie vielleicht nicht überhöht und dass die zu voll gepackt sind mit Bedeutung.
Haben Sie dann so ein Weihnachtsritual, dass Sie statt christlicher Inhalte für sich feiern oder ignorieren Sie es mehr oder weniger?
Naja, es hat sich so in der Form nicht ergeben. Also ich treffe mich auch schon mit Freunden und wir essen dann was Leckeres, aber in der Form, ja, eigentlich nicht.
Man könnte sagen, wer mit Kirche nichts zu tun haben will, der muss halt ohne Weihnachten klarkommen.
Naja, oder? Naja, es ist ja heutzutage nicht mehr zwangsläufig aneinander gebunden. Also es können ja auch säkulare oder sogar nicht christliche Menschen Weihnachten feiern zum Glück. Und wer das will, ist dem, der soll das gerne tun. Mir ist es einfach nicht so wahnsinnig wichtig.
Patrick Dieling in HR1. Schauen wir zum Schluss noch einmal kurz auf stille Wasser. Es beginnt damit, dass Kommissario Brunetti Herzprobleme hat. Da hatte ich zuerst befürchtet, oh, hoffentlich lassen Sie ihn nicht sterben in der letzten Folge. Das passiert zum Glück nicht. Sind Sie erleichtert, dass es keinen großen Showdown gibt am Schluss?
Gute Frage. Da habe ich, glaube ich, zwei Herzen in meiner Brust. Als Zuschauer, glaube ich, hätte ich mich über einen großen Showdown gefreut. So eine spektakuläre Szene, irgendwie jemand stirbt am Ende. Andererseits ist es ja auch gar nicht das Konzept der Reihe, diese großen Knalls und spektakulären vielleicht Todesfälle oder so. Von daher, ja, bin ich damit sehr im Frieden, wie das zu Ende geht.
Brunetti wird auch nicht pensioniert. Theoretisch könnte er morgen den nächsten Fall übernehmen. Vorhin hat Julia Jäger, unser Überraschungsgast, schon gesagt, wie traurig es ist. Würden Sie sich wünschen, weiterzumachen?
Total.
Ja, auch?
Ja, klar.
Okay. Oder sagen Sie, es reicht jetzt auch mal nach 20 Jahren?
Ja, auch da habe ich auch zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen bin ich natürlich traurig. Das wäre eine große Lüge und total blöd zu sagen, ja, es reicht mir jetzt auch. Das waren wunderschöne Jahre, für die ich sehr dankbar bin. Andererseits bin ich auch froh, dass es jetzt so in Würde zu Ende geht. Also, dass es vorher angekündigt wird und wir uns auch innerlich verabschieden dürfen. Ich hätte es blöd gefunden, wenn einfach nicht weitergemacht worden wäre. Und von daher ist es für mich jetzt, geht das in Würde zu Ende und damit habe ich auch meinen Frieden.
Ist denn mit dem Ende von Donna Leon jetzt auch Ihre schauspielerische Arbeit mehr oder weniger zu Ende? Wollen Sie damit jetzt abschließen, weil das andere Ihnen wichtiger ist?
Also ich möchte schon gern auch noch weiter als Schauspieler arbeiten. Ich habe ja sozusagen die therapeutische Arbeit vielleicht als mein Standbein, wenn man so will. Und die künstlerische Arbeit ist mein Spielbein.
Aha,
und ich brauche beides.
Okay.
Ich brauche beides, um durchs Leben zu tanzen. Und von daher hört das ganz sicher nicht auf. Es werden andere Dinge kommen.
Haben Sie schon was Konkretes, was Sie ankündigen können? Was würden Sie mal gerne spielen?
Also was würde ich gerne? Ich würde gerne natürlich mal einen schwulen Liebhaber spielen. In einer Rolle, wo es nicht unbedingt das als Fokus hat. Ich würde gerne eine Kindersendung nochmal moderieren. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Im Kika haben Sie das
bereits
gemacht.
Genau, ja. Da habe ich eine Sendung zum Klimaschutz moderiert. Und ich arbeite gerade an einem Podcast. Darf ich da was verraten? Ich kann vielleicht sagen, es geht um Philosophie und das hat mit Kindern zu tun. Also Philosophieren mit Kindern im weitesten Sinne.
Philosophieren mit Kindern könnte funktionieren, kann ich mir vorstellen.
Mal gucken.
Ja, also in Gesprächsform dann wahrscheinlich.
Ganz
ja?
Genau.
Angenommen, man würde Ihnen jetzt morgen, was weiß ich, eine Rolle als Tatortkommissar anbieten. Würden Sie dafür Ihre therapeutische Arbeit noch einstampfen oder runterfahren?
Also so wie ich es bisher auch gemacht habe, ich kann das ganz flexibel handhaben. Ich würde es, glaube ich, nie ganz zur Seite tun, dafür erfüllt mich die Arbeit zu sehr und es ist ja auch bei Dreharbeiten gar nicht zwangsläufig notwendig.
Naja, Sie können depressiven Klienten schlecht sagen, die nächsten 3 Monate musst du alleine klarkommen.
Das stimmt,
oder?
Aber
also
so sind Dreharbeiten ja auch nicht. Man kann ja auch immer Zeitfenster finden und da auch Kollegen arbeiten ja zum Beispiel auch am Theater, da geht es ja auch.
Ja, Patrick Dieming, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Studio. Gucken wir nochmal nach vorne. In 10 Jahren, im Idealfall, was macht Patrick Dieming dann?
Im Idealfall das Gleiche wie jetzt.
Echt?
Ja.
Das heißt, Sie sind genau da angekommen, wo Sie eigentlich
sind. Also würde ich schon sagen, ich genieße mein Leben sehr und bin sehr glücklich. Aber ich brauche noch ein Hausschwein in 10 Jahren.
Das Minischwein. Aber von Berlin rausziehen aufs Land?
Nee, ich möchte gerne meine Wohnung in Berlin behalten und dann pendeln.
Ach, vielleicht. Die Datscha draußen.
Ja, naja, okay. Vielleicht so auch ein richtiges Heim, wo ich dann sozusagen mit dem Schwein hin und her fahren kann.
Okay. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Oh, da könnten Sie wählen zwischen etwas Religiösem und etwas Nicht-Religiösem.
Dann nehme ich doch am ersten Weihnachtstag das Religiöse, oder?
Gut. Da kann ich den Anfang der hebräischen Bibel auswendig. Ein bisschen. Also die quasi das, was im Christentum das Alte Testament ist. Bereshit bara Elohim ve'et ha'aretz für Eta Shamayim oder so ähnlich. Den Rest weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber so der Anfang, der erste Satz müsste stimmen.
Am das
Anfang,
haben Sie fürs Theologiestudium auswendig lernen. Genau.
Im Hebräischunterricht hieß es, wer kurz vor der 5 vorbeischrammt, der darf das aufsagen, der kriegt dann noch eine 4. Aber ich war gut genug, ich musste das deswegen nie so gut lernen.
Herzlichen Dank für den Besuch, Patrick Diemling. Diese Sendung kann man auch als Weihnachtsgeschenk verschenken. Ganz einfach in die ARD-Audiothek gehen, auf Teilen klicken und dann alle Freunde schicken. Mein Name ist Uwe Bernd und wir beide wünschen noch einen schönen Weihnachtstag.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.
HR1, genau meins.